Ich war dieses Wochenende, ich weiß nicht, ob es euch bewusst war, ich war dieses Wochenende bei der SMD, bei der Studentenmission Deutschland. Es war ein klasse Wochenende. Und heute Morgen habe ich auch schon eine kurze Andacht über die Psalmen 123 bis 125 gehalten. Und da wurde mir bewusst, dass es der Sonntag Trinitatis ist. Und ich glaube, der eine oder andere dachte, dass wir uns drei Psalmen angucken, weil es der Sonntag Trinitatis ist. Und das ist jetzt tatsächlich nicht der Fall. Zumindest ist mir nichts darüber bekannt. Allerdings ist es wirklich so, dass diese Psalmen, diese Wallfahrtslieder, das seht ihr ja in den Titeln, die wurden als Triaden geschrieben. Also diese drei Psalmen, die gehören tatsächlich zusammen, bilden zusammen ein Bild von der Wallfahrt nach Jerusalem. Die jüdischen Pilger sind dreimal im Jahr, waren aufgefordert, nach Jerusalem zu gehen. Und das ist auch ein gutes Bild für uns als Christen, weil wir ja auch, das haben wir vor einigen Wochen gesehen, auf dem Weg zum neuen Jerusalem sind, das Gott im Himmel vorbereitet und das eines Tages, wenn Jesus zurückkommt, auf dieser Erde Realität werden wird. Also wir sind auf dem Weg nach Jerusalem. Das ist ein Weg, den wir schreiten, wenn man so will. Es ist eine Pilgerfahrt. Ich weiß nicht, was ihr von Pilgerfahrten haltet, aber als Christen sind wir tatsächlich auf einer Pilgerfahrt, auf einem Weg. Und dieser Weg ist natürlich der Weg der Nachfolge, als Jesus uns aufgefordert hat, ihm nachzufolgen. Da hat er gesagt, nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Das heißt, wir sind gewissermaßen mit dem Kreuz auf unserem Buckel auf dem Weg in Richtung Neues Jerusalem. So, diese drei Psalmen, wie gesagt, die gehören zusammen. Sie haben jede ihren eigenen Blickwinkel, aber sie gehören trotzdem zusammen. Und sie helfen uns, unsere eigenen Erfahrungen als Christen zu verstehen aus diesem Blickwinkel des Alten Testaments. Heutzutage ist man eher nicht mehr zu Fuß unterwegs, sondern eher mit dem Auto. Und vielleicht wisst ihr, dass ich einige Zeit in Australien zugebracht habe. Dort ist es oft so, dass man mit 100 Kilometern die Stunde über die Landstraße fährt. Und dann sieht man so in der Ferne, oh oh, die Straße hört auf und was anfängt, ist eine Schotterpiste. So ähnlich ist das mit diesen drei Psalmen hier. Man ist auf der Straße unterwegs. Der erste Psalm, da sehen wir die Schotterpiste ankommen und sind dann auf der Schotterpiste. Und das ist also ein schwieriger Weg, der in Psalm 123 beschrieben wird. Im zweiten Psalm, da sind wir dann direkt nach dieser Schotterpiste. Also wir sind gerade so mit dem Leben davongekommen. Und wir holen tief Luft, denken, puh, das war knapp. Das ist der zweite Psalm, Psalm 124. Der dritte Psalm, da sind wir dann ein Stückchen weitergefahren. Unsere Nerven haben sich so ein bisschen beruhigt und wir reflektieren darüber, wie gut es ist, wenn man angekommen ist, wenn es keine Schotterpisten mehr gibt und wie toll das ist. Stellt euch mal vor, was ein Leben ohne Schotterpiste wäre. So viel als Vorbereitung. Petra wird uns jetzt den ersten Psalm vorlesen und danach werde ich einige Gedanken dazu mitteilen.
Psalm 123, ein Wallfahrtslied. Zu dir erhebe ich meine Augen, der du im Himmel thronst. Sieh, wie die Augen der Diener auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Herren, so blicken unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Sei uns gnädig, Herr, sei uns gnädig, denn übersatt sind wir der Verachtung. Übersatt ist unsere Seele dem Spott der Selbstsicheren, von der Verachtung der Hochmütigen.
Ja, also wie gesagt, dieser Psalm spricht Menschen an, die auf einer schwierigen Wegstrecke unterwegs sind und vielleicht auch schon eine ganze Weile unterwegs sind. Und das Schwierige ist gar nicht mal der Weg, sondern das Schwierige ist das, was am Wegesrand vor sich geht. Vielleicht kennt ihr das von der Tour de France. Man radelt entlang und auf der Seite links und rechts stehen diese Menschenmassen, die Fahrer jeden Berg hochtreiben mit ihren Zurufen. Alle, alle. Das kennt ihr vielleicht. Aber hier ist es anders. Hier kommen keine ermutigenden Zurufe von der Seite, sondern es kommt Spott, Verachtung. Die Stolzen und Selbstherrlichen, so lesen wir das hier, die sich selbst nie auf die Reise begeben würden, die machen sich über all die lustig, die es wagen, den Weg zu gehen. Und das macht es natürlich noch mal schwerer für uns. Als wäre der Weg selbst nicht schon schwierig genug, kommt dann noch der Spott von der Seite. Und vielleicht kennen wir solche Menschen in unserem Leben. Sie schauen sich an, wie wir unser Leben leben als Christen, wie wir diesen Weg gehen. Und sie erkennen, dass wir uns manchmal schwer tun, ein Leben nach dem Willen Gottes zu leben. Sie sehen den Schweiß auf unserer Stirn. Sie sehen, wo wir stolpern. Und sie wollen unser Scheitern sehen. Sie wollen sehen, wie wir vom geraden Weg abkommen. Und wie wir uns dann vielleicht auch wieder unter die Zuschauer mischen und dann vielleicht irgendwann selbst wieder mitspotten über die, die sich da abrackern. Und es kann sogar sein, dass wir uns manchmal selbst so behandeln. Manchmal ist es so, als würden wir unsere Fehler und unser Versagen wie durch ein Vergrößerungsglas sehen und dann machen wir uns das Leben noch schwerer, indem wir sagen, ja, so blöd kann ja auch ich nur sein, oder? War ja klar, dass ich das nicht hinkriege. Das schaffe ich nie. Und mit solchen Lügen machen wir uns das Leben schwer. Es ist nicht wahr. Gott ist ja da mit uns. Und ich denke, in der Alternative, die wir hier im Psalm 123 gleich sehen werden, an der sollten wir uns festhalten. Es ist aber klar, also dieser Weg, da ist nicht alles Glanz und Gloria. Sonst hätten die Stolzen und die Selbstherrlichen ja nicht viel zu spotten, oder? Die sehen uns und sie wären sehr sicher gerne mit dabei, wenn es einen Triumph zu feiern gäbe. Da wären sie sofort mit dabei. Aber das christliche Leben ist eben nicht immer Triumphzug. Und wenn sich diese kleine Schar an Reisenden hier nähert und die Stolzen und Selbstherrlichen sehen, diese Menschen ankommen, dann ist da nichts Beeindruckendes, nichts Besonderes. Und deshalb stehen die am Wegesrand und wir hören ihren Spott, vielleicht sogar in unserem eigenen Kopf. Aber der Spott gilt nicht nur den Fehltritten, so wie ich es gerade eben dargestellt habe. Sondern der Spott, das sehen wir in Vers 2, der gilt unserer Grundeinstellung. Vom Ende von Vers 1, wie die Augen der Diener auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Herrin, so blicken unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Hier ist ein Bild vom christlichen Leben. Und es ist klar, Christen verstehen sich nicht als Herren, sondern als Diener. Und dieses Selbstverständnis ist natürlich für Stolze oberpeinlich. Der Lebensansatz eines Stolzen, eines Selbstherrlichen ist komplett anders. Die Selbstherrlichen wollen ja sich selbst verherrlichen. Und die auf dem Weg sind, die wollen Gott verherrlichen. Die Selbstherrlichen sagen, ich gehe meinen eigenen Weg, ich mache meine eigene Identität, ich baue mir meine eigene Existenz. Ich gehe meinen eigenen Weg und die auf dem Weg, die sagen, wir gehen nach Jerusalem, wir gehen den Weg Gottes. Es kann sein, dass die Selbstherrlichen sagen, die haben ja nur Angst davor, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Aber das ist nicht wahr. Je klarer es aus unserem Leben hervorgeht, dass wir uns als Diener Gottes verstehen, so wie es hier beschrieben wird, die auf die Gnade des Herrn warten, umso schärfer wird der Kontrast zu denen, die am Wegesrand stehen. Und umso mehr werden die spotten, die das Ganze einfach nur albern finden. Vielleicht sind wir versucht, das, was wir auf unserem Weg, das, was Teil unseres Weges ist, zum Beispiel das Evangelium, die Verkündigung des Evangeliums, so ein bisschen runterzuschrauben, damit das nicht mehr so peinlich ist, damit die Stolzen nicht mehr spotten, damit die Verachtung abnimmt. Das wäre eine Versuchung für uns. Wenn wir also der Verachtung anderer ausgesetzt sind und damit dieser Versuchung, was gibt uns dieser Psalm mit auf den Weg? Also ich denke, es sind zwei Dinge. Erstens ist es ein Entschluss. Und zwar der Entschluss, dass wir uns nicht vom Lärm am Straßenrand ablenken lassen. Links und rechts kommt die Verachtung. Wir sind in der Mitte auf holpriger Strecke und die Versuchung ist da, dass wir uns ablenken lassen. Aber in Vers 1 heißt es, zu dir erhebe ich meine Augen, der du im Himmel thronst. Wisst ihr, der Lärm an der Straße, der wird uns versuchen, von Gott abzulenken. Aber unser Entschluss ist der, dass wir unseren Blick auf Gott richten und sagen, das ist doch mir egal, was diese Leute an der Straße über uns sagen, wie sie sich über uns lustig machen. Ich blicke auf Gott. Es ist so, wie man, wenn man im Auto sitzt, auf der Schotterpiste, da winkt man ja auch nicht links und rechts den Leuten zu, die da stehen, die uns ablenken wollen, sondern man hält den Blick auf den Weg gerichtet, auf Gott. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Ja, wir warten sehnsüchtig. Wir warten sehnsüchtig auf den Moment, wenn Gott uns tatsächlich Gnade erweist, so wie es hier in Vers 2 genannt wird. Wir blicken mit unseren Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Und wenn Gott uns Gnade erweist, dann wird es den Stolzen und Selbstherrlichen die Sprache verschlagen. Dann wird das Spotten ein Ende haben. Denn sie werden die Herrlichkeit und die Ehre sehen, die Gott seinen Dienern erweisen will. Und darauf warten wir sehnsüchtig. Aber dafür beten wir auch. Vers 3. Sei uns gnädig, Herr. Sei uns gnädig. Einerseits beten wir dafür, dass wir Verachtung ertragen können. Manchmal ist es so unerträglich, dass wir in die eine oder in die andere Richtung ausweichen wollen. Andererseits ist das aber auch ein Gebet, dass die Zeit ankommt, in der die Verachtung zu Ende sein wird, weil Gott uns eine solche Gnade erwiesen hat, dass alle Spötter verstummen werden. Zwei Punkte also, einen Entschluss nicht ablenken lassen und Gebet, sei uns gnädig, Herr. Petra wird uns jetzt Psalm 124 lesen.
Ein Wallfahrtslied von David. Wäre es nicht der Herr gewesen, der für uns war, so spreche Israel. Wäre es nicht der Herr gewesen, der für uns war, als Menschen gegen uns aufstanden, so hätten sie uns bei lebendigem Leib verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte. Dann hätte das Wasser uns fortgerissen, ein Wildbach hätte sich ergossen über uns. Über uns hätten sich ergossen die tobenden Wasser. Gepriesen sei der Herr, der uns nicht ihren Zähnen zur Beute gab. Unser Leben ist wie ein Vogel im Netz der Vogelsteller, dem Netz der Vogelsteller entkommen. Das Netz ist zerrissen und wir sind entkommen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Ja, Sie haben es gemerkt, es war direkt nach einer lebensbedrohlichen Situation. Wie gesagt, im ersten Psalm, da sind wir mittendrin. Im zweiten Psalm kommen wir gerade raus. Im ersten war alles außer Kontrolle. Im zweiten sind wir gerade nochmal so davongekommen. Wir sind heil auf der anderen Seite herausgekommen. Aber diese Gefahr, die steckt uns noch im Blut und das Herz pumpt. Und es war natürlich keine lebensgefährliche Schotterpiste, sondern es waren Menschen. Es waren Menschen, die hier diesen Pilgerfahrern nach dem Leben getrachtet haben. Und in Psalm 123 haben wir das auch schon gesehen. Hier ist das Gleiche da. Ein Bewusstsein, dass wir dieser Situation irgendwie hilflos ausgeliefert waren. Selbst konnten wir nichts tun. Und wir wissen natürlich nicht genau, was das für eine Situation war damals. Man kann sich so ein paar Puzzlestücke zusammensuchen. In Vers 1 sehen wir, es ist von David, also dem König von Israel. Wäre es nicht der Herr gewesen, der für uns war, so spreche Israel. Also es ist wohl eine nationale Bedrohung. Und das Volk hat offensichtlich dieser Bedrohung nichts entgegenzusetzen, aber doch sind sie davongekommen. Und das hier ist natürlich eine Riesenkrise, lebensbedrohlich, existenziell. Und auch wir haben unsere Krisen, vielleicht nicht von diesem Ausmaß, aber manchmal geht es auch uns so, dass wir eine Krise gerade so überstanden haben in unserem Leben. Und dann holen wir tief Luft und sagen, pff, das war knapp. Puh, jetzt haben wir nochmal Glück gehabt. Kennt ihr sicher solche Reaktionen? Also in den seltensten Fällen stand natürlich unser Leben auf dem Spiel, aber wir erleben unsere kleinen und unsere großen Krisen und wenn wir dann sagen, puh, nochmal Glück gehabt, dann erkennen wir damit an, dass es sich um einen eher unwahrscheinlichen Ausgang handelt. Also nach allem, was wir wissen, hätte die Krise nicht so ausgehen dürfen, wie sie ausgegangen ist. Oder statistisch betrachtet handelt es sich um die äußeren Enden der gaußschen Normalverteilung. Es hätte einfach nicht passieren dürfen. Oder sehr unwahrscheinlich zumindest. Worum geht's in diesem Psalm? Es geht nicht darum, dass wir solche Krisen vermeiden. Worum also dann? Ich denke, es geht darum, dass wir eine noch größere Krise vermeiden als die, die diese Menschen gerade überstanden haben. Es geht um den Aufruf in Vers 1. Schaut euch das nochmal an. Wäre es nicht der Herr gewesen, der für uns war? So spreche Israel. So und nicht anders. Wäre nicht der Herr auf unserer Seite gewesen, als sich mächtige Feinde gegen uns wandten, dann hätten sie uns lebendig verschlungen. Entschuldigung, das ist eine andere Übersetzung. Was wäre diese noch größere Krise? Naja, die größere Krise ergibt sich daraus, dass ein Volk seinen Retter vergisst. Das Volk könnte sagen, puh, nochmal Glück gehabt, huh? Wenn wir jetzt nicht Glück gehabt hätten, dann wären wir aber bei lebendigem Leibe verschlungen worden. Wenn wir jetzt nicht Glück gehabt hätten, dann wären wir aber von dem Wasser fortgerissen worden. Das ist wahrscheinlich ein Bild, dieses Wasser, von einer Armee, die sich in ein Tal gießt, zu einer Schlacht und das Volk hat dem nichts entgegenzusetzen. Nur mal Glück gehabt, oder? Man könnte die Errettung dem Zufall zuschreiben. Und nicht dem Herrn auf unserer Seite. Aber dieser Psalm existiert nicht deshalb, weil die Leute nochmal Glück gehabt hatten, sondern weil der Herr sie gerettet hat. Ich denke, gerade in einer materialistisch veranlagten Gesellschaft ist es manchmal unheimlich schwierig für uns, dass wir für den Ausgang, einen guten Ausgang, konkret und explizit die Gnade und Barmherzigkeit Gottes benennen. Es ist viel einfacher zu sagen, Glück gehabt, als der Herr hat mich in dieser Situation bewahrt. Und vielleicht ist das, weil sich das Handeln Gottes unseren Augen entzieht. Vielleicht denken wir im Nachhinein dann nochmal über diese Situation nach und wir können dann alles logisch nachvollziehen. Wer braucht dann Gott als Erklärung, wenn wir eine physikalische oder wie auch immer Erklärung haben? Und was ist das Missverständnis dahinter? Naja, Gott ist kein Lückenbüßer. Gott ist niemand, der nur das Unerklärbare erklärt, sondern Vers 8, er ist der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat und dem dieser Himmel und diese Erde auch zu Füßen liegen und die machen, was er sagt. Und wir brauchen keine unerklärlichen Umstände, um Gott dann zu benennen, sondern in den erklärbaren Umständen hat Gott gewirkt. Gott ist kein Lückenbüßer. Und als Schöpfer muss er nicht außerhalb der Schöpfung irgendein eindeutiges Wunder wirken, sondern er wirkt in der Schöpfung. Und das heißt, er wirkt oft im Verborgenen für die, die das Handeln Gottes nicht sehen. Wir erkennen sein Handeln nur mit den Augen des Glaubens. Ein anderer Grund, warum wir Gott nicht benennen, ist vielleicht auch in unserem Stolz zu finden. Wisst ihr, da kommt diese Armee an und Israel hat seine Schwerter oder Bogen oder was auch immer zur Seite und aus unerklärlichen Gründen gewinnen die. Mann, sind wir Kerle. Hm? Wir haben die in die Flucht geschlagen. Wer in einer Krise seinen Mann steht, der gilt doch was. Und da ist die andere Versuchung, dass wir nicht den Herrn benennen und deshalb diese Aufforderung, so spreche Israel. Das ist ganz wichtig, weil es hier nicht nur um ein inneres Verständnis geht. Es geht nicht nur darum, was ich in meinem logischen Verständnis oder in meinem Herzen, wen ich dafür verantwortlich mache, für diesen Ausgang, sondern, naja, was passiert denn, wenn wir den Herrn nicht bekennen, dann passiert auch das nicht, was in Vers 6 beschrieben wird als nächster Schritt. Gepriesen sei der Herr, der uns nicht ihren Zähnen zur Beute gab. Wenn es Glück war, dann sollten wir das Glück preisen, aber nicht den Herrn. Und dieser Lobpreis vom Gott, der uns rettet, der uns gerettet hat, der geht verloren. Und das ist doch unsere Aufgabe, oder? Wir sind doch als Gemeinde, wir sind doch als Christen hier in dieser Welt als Zeugen für Gott. Das ist doch der einzige Grund, warum wir hier noch leben. Warum wir auf diesem Weg sind. Wir könnten doch schon längst in Jerusalem sein, wenn Gott hier nicht einen Plan hätte, wie wir Zeuge sein können in dieser Welt. Und wenn wir den Herrn nicht als Retter benennen, dann wird der Herr auch nicht gepriesen. Und dann verfehlen wir unseren Auftrag. Und das wäre natürlich insofern schlecht, weil es dann auch nicht Gott die Ehre gibt. Gott ist ein Gott, der rettet, manchmal im großen, manchmal im kleinen Maßstab. Der größte Maßstab ist natürlich die Sündenkrise, die Jesus aus der Jesus uns errettet hat. Dafür verdient er alle Ehre. Jesus ist der Retter, den Gott gesandt hat, um uns aus einer Situation, aus der wir uns selbst nicht retten konnten, gerettet hat. Das ist die größte Krise der Menschheit. Aber Gott vergisst auch nicht die kleinen Krisen in unserem Alltag. Die sind natürlich im Vergleich viel, viel kleiner, aber er zeigt uns darin doch Gnade und Barmherzigkeit. Und ich denke, wenn wir das nächste Mal vor der Welt und voreinander bekennen, dass der Herr auf unserer Seite ist und dass wir nur aus diesem Grund die Krise überstanden haben, die große oder die kleine, dann wird sich doch die Erde ein kleines bisschen mehr mit dem Preis des Herrn füllen. Das wäre doch eine klasse Sache. Petra wird uns jetzt den dritten Psalm lesen, Psalm 125.
Ein Wallfahrtslied. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, der ewig bleibt. Von Bergen rings umgeben ist Jerusalem. So umgibt der Herr sein Volk, von nun an bis in Ewigkeit. Denn das Zepter des Frevels wird nicht lasten auf dem Erbteil der Gerechten, damit die Gerechten ihre Hände nicht nach dem Unrecht ausstrecken. Tue Gutes, Herr, den Guten und denen, die aufrichtig sind in ihrem Herzen. Die aber ihre krummen Wege gehen, die lasse der Herr dahinfahren samt den Übeltätern. Friede über Israel. Amen.
Ja, im letzten Psalm haben wir jetzt zunächst mal die schwierige Wegstrecke hinter uns. Wir sind weiter Richtung Jerusalem unterwegs. Es werden aber mehr kommen. Wir lesen hier, es gibt Gottlose, Unterdrücker, es gibt das Zepter des Frevels, das hier noch existiert. Es gibt Menschen, die Unheil anrichten, es gibt Übeltäter. Damit sind wahrscheinlich nicht unsere Chefs oder sonst jemand gedacht, sondern Menschen, die uns vom Glauben abbringen wollen, Menschen, die uns aus geistlicher Sicht bedrohen. Aber es geht auch um die Alltagskrisen. Jetzt verschafft uns Gott jedenfalls erstmal eine Verschnaufpause zum Reflektieren. Und wir denken jetzt also zurück an die Bewahrung Gottes in schwierigen Umständen. Wir erinnern uns an die Errettung, die wir gerade von ihm erfahren haben. Und wenn wir uns das ins Gedächtnis rufen, wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, was wir mit Gott erlebt haben, dann erkennen wir unseren privilegierten Status als Volk des Herrn, als die, die auf ihn vertrauen. Die auf den Herrn vertrauen, gleichen dem Berg Zion, der nicht wankt, der ewig bleibt. Von Bergen rings umgeben ist Jerusalem, und so umgibt der Herr sein Volk von nun an bis in Ewigkeit. Wenn Gott einen Menschen oder auch eine Gemeinde, wenn Gott sein Volk so umgibt und schützt, dann sind wir vollkommen sicher. Auch wenn die Zeit der Unterdrückung, die Zeit des Unrechts noch nicht vorbei ist, dann sind wir doch jetzt schon so sicher, als wären wir schon in Jerusalem angekommen. Wir müssen vielleicht bis dahin noch ein Weilchen warten. Aber was sind schon ein paar Jahrzehnte im Vergleich zur Ewigkeit? Wir treffen hier auf ein sehr positives und zuversichtliches Bild. Aber es ist auch nicht ohne Warnung. Denn am Ende von Vers 3 lesen wir, damit die Gerechten ihre Hände nicht nach dem Unrecht ausstrecken. Da ist eine Versuchung drin verborgen, dass wir es uns selbst mit den Mitteln der Welt, mit dem Unrecht, wenn man so will, es uns einfach ein bisschen leichter machen auf diesem Weg nach Jerusalem. Vielleicht ist es eine kleine Lüge, um uns vor Schwierigkeiten zu bewahren. Vielleicht ist es, dass wir das Evangelium verwässern wollen, damit die Verachtung nachlässt, damit der Spott und der Hohn von der Seite der Straße ein bisschen schwächer wird. Vielleicht ist es auch die Versuchung, dass wir Anerkennung von der Seite suchen, so ähnlich, dass wir eben den Blick von Gott im Himmel wegnehmen. Das sind Versuchungen, durch die wir der Verachtung, der Verfolgung und der Unterdrückung in dieser Welt entgehen wollen, aber gleichzeitig berauben wir Gott der Anerkennung und Ehre, die ihm gebührt. Wenn wir unseren Blick nicht auf Gott richten, dann nehmen wir Gott die Ehre. Wenn wir nicht Gott als Retter benennen, dann werden wir ihn auch nicht preisen. Und wenn wir Gott nicht vertrauen, dann geben wir ihm auch nicht die Anerkennung, die er verdient, als Retter und Erlöser, als Schöpfer, als König, als allmächtiger Gott. Aber hier geht es, glaube ich, um mehr als nur um unsere kleinen Verfehlungen, die wir später bereuen und auch bekennen und Gott um Vergebung bitten. Es geht um die Abkehr vom geraden Weg nach Jerusalem. Vers 5, die aber ihre krummen Wege gehen, die lasse der Herr dahinfahren samt den Übeltätern. Also es gibt zwei Gruppen hier, die krumme Wege gehen und die Übeltäter. Und die Gefahr ist, dass die Gerechten beginnen, krumme Wege zu gehen unter den Anfechtungen, unter den Angriffen, die wir auf diesem Weg erfahren. Und das ist die Warnung, die hier enthalten ist. Es wäre ein krummer Weg, der weg vom Herrn führt und der sie letztendlich auf die gleiche Stufe stellt, wie mit den Übeltätern, also dass sie auch das gleiche Schicksal erfahren, wenn Gott Recht schafft. Das ist eine Warnung hier drin, aber ich glaube, der Ausblick insgesamt ist positiv. Ich glaube, da ist eine Zuversicht drin und eine Aufforderung, auf den Herrn zu vertrauen. Denn da liegt die Sicherheit drin. Wie gut wird es sein, wenn Gott Recht und Gerechtigkeit herstellt. So sehen wir es ja hier. Das Zepter des Frevels wird nicht lasten auf dem Erbteil der Gerechten. Die aber ihre krummen Wege gehen, die lasse der Herr dahinfahren samt den Übeltätern. Es gibt also eine Zeit, in der das Recht, in der Gott Recht und Gerechtigkeit wiederherstellt, das Unrecht wegnimmt und dann kommt dieser Friede über Israel, für den wir hier am Ende beten. Und das ist einerseits natürlich schon am Kreuz geschehen. Denn dort hat Jesus die gerechte Strafe für unsere Sünde auf sich genommen, weil es sind ja auch wir, die krumme Wege gegangen sind. Auch wir waren nicht auf dem Weg nach Jerusalem. Auch wir hatten eigentlich dasselbe Schicksal verdient als die Übeltäter. Aber Gott hat uns gerettet durch Jesus. Gott hat unsere Sünden vergeben und Gott hat uns eine neue Ausrichtung gegeben, einen Weg, auf dem wir jetzt unterwegs sind. Und dieser Weg, auf diesem Weg sind wir vollkommen sicher. Denn die auf den Herrn vertrauen, die sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, der ewig bleibt. Von Bergen rings umgeben ist Jerusalem. So umgibt der Herr sein Volk, von nun an bis in Ewigkeit. In dieser Gewissheit möchte ich jetzt noch zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns auf diesen Weg gebracht hast, dass du uns in Bewegung gesetzt hast Richtung Jerusalem. Und wir bitten dich, dass der du uns auf diesen Weg gebracht hast, uns auch dorthin führst, in aller Sicherheit. Vater, wir bitten dich, dass du uns dieses tiefe Vertrauen gibst, dass wir in dir komplett sicher sind. So sicher, als wären wir schon angekommen. Wir bitten dich auch, lass diesen Entschluss in uns wachsen, dass wir unsere Augen zu dir, auf dich richten, weil du im Himmel thronst, weil du souverän die Geschicke der Welt lenkst. Wir bitten uns dich auch für Gnade im Hier und Jetzt. Wir bitten dich, bewahre uns, beschütze uns, gib uns, dass wir unsere Aufgabe, die du hier vor uns gestellt hast, auch erfüllen in deiner Kraft und diesen Weg weitergehen, damit die Welt uns sieht, damit manche zum Glauben kommen, die, die du berufen hast. Und wir bitten dich auch dafür, dass wir dich bekennen als Erretter. In großen und kleinen Krisen bitten wir dich, dass wir dich nicht vergessen, sondern dass wir bekennen, dass du allein der warst, der uns errettet hat. Damit du auch über die Maßen gepriesen seist als Herr, der uns wie ein Vogel aus dem Netz der Vogelsteller gerettet hat. Und dass unsere Hilfe bei dir ist, der du Himmel und Erde gemacht hast. Im Namen Jesu. Amen.